So, das neue Jahr ist wieder 11 Tage alt. Ich weiß nicht, ob du dir für das neue Jahr 2026 etwas vorgenommen hast, etwas Bestimmtes. Manche machen das ja, dass sie sagen, im Jahr 2026 habe ich was Besonderes vor. Ich habe mal im Internet geschaut und gesehen, da gab es eine Umfrage, allerdings unter Deutschen. Da wurde man gefragt, was habt ihr denn für das Jahr 2026 euch vorgenommen? Und da haben 52% gesagt, interessanterweise war das an allererster Stelle, ich möchte Geld sparen. Das zweite, gesünder leben, mehr Sport machen, abnehmen, war auch ein wichtiger Punkt, aber nur noch 37%. Mehr Zeit mit Familie und mit Freunden verbringen, Lebenshaltungskosten reduzieren, das ist ja so ähnlich wie Geld sparen. Social Media Zeit reduzieren war auch ein Punkt, nicht mehr, sondern weniger. Und meine Leistung im Job verbessern. Also das waren so ein paar Ideen. Ich weiß nicht, ob du dir da was Spezielles vorgenommen hast. Ich muss zugeben, ich habe mir nichts vorgenommen, ist ja auch okay. Aber wir wollen heute einen Bibeltext uns gemeinsam anschauen. Aus dem Markus-Evangelium sind wir ja gerade in der Predigtreihe. Da hat auch einer sich etwas ganz, ganz fest vorgenommen. Der war sich ganz sicher, ich werde das jetzt durchziehen, ja. Ich meine, manchmal merkt man hat sich etwas vorgenommen für das gesamte Jahr. Und den ersten Tag klappt es. Den zweiten Tag wird schon schwieriger. Und manchmal dann so nach ein paar Tagen, vielleicht 2027 kommt ja auch. Nächstes Jahr ist auch wieder eine Chance mit guten Vorsätzen. Aber das, was wir heute lesen, das war nur wenige Stunden, musst du dir vorstellen, wo einer sich vornimmt und dann wenige Stunden sieht es doch dann ganz anders aus. Wir hatten in Markus das schon angeschaut, wie Petrus sich vornimmt, in Markus 14, Vers 31, wo er sagt, er aber sprach nachdrücklich, Petrus. Wenn ich mit dir, Jesus, sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Das haben wir uns schon angeschaut, diese Textstelle. Also wirklich mit fester Überzeugung, mit vollem Ernst sagt er das. Ich werde zu dir stehen, Jesus, egal was kommt. Damit drückt er ja seine Liebe zu Jesus aus. Damit sagt er, Jesus, egal was kommt, ich werde bei dir sein. Und das ist ja schön, wenn es Menschen gibt in deinem Umfeld, die das vielleicht auch so sagen würden, ich werde dich nicht verlassen, egal was kommt, ich stehe zu dir, auf mich kannst du dich verlassen. Als Hauskreis nehmen wir gerade das Buch Hiob durch. Und der Hiob merkt, neben seiner Krankheit, neben all den Verlusten, die er erfahren hat, merkt er so, dass er von allen verlassen ist. Niemand steht mehr zu ihm. Seine Frau hält es nicht mehr mit ihm aus. Seine Brüder, seine Verwandten, seine Freunde, total verlassen. Und der Petrus, der nimmt sich eines vor und der sagt dem Herrn Jesus, ich werde zu dir stehen. Wir sind ja mitten in dem Abschnitt im Markus-Evangelium, wo es um das Thema Liebe geht. Da sehen wir mal wieder die Folie, die der Rupert uns mal mitgebracht hat. Ja, die Liebe, Kapitel 14, 1 bis 16, 8. Da sehen wir, wie der Herr Jesus seine Liebe zeigt. Der Herr Jesus zeigt seine Liebe zu seinen Jüngern, zu dir und zu mir, indem er da bereit ist, diesen schweren Weg ans Kreuz von Golgatha zu gehen, um für deine und meine Schuld zu sterben. Wir sehen aber auch, wie Menschen ihre Liebe zeigen. Ja, wir haben von der Maria gehört am Anfang des Kapitels, wie sie den Herrn Jesus salbt und ihm deutlich macht, du bist viel kostbarer als aller Besitz. Das ist ja ein kostbares Öl, was sie verwendet, um Jesus zu salben. Und der Petrus drückt ihr seine Liebe aus und sagt, ich werde dich nicht verleugnen, ich werde zu dir stehen. Und ich finde das schön, dass er sich das innerlich vornimmt. Wenig später wird der Herr Jesus verhaftet, zum Hohen Rat gebracht. Er steht vor dem Hohen Priester und Jesus antwortet nicht. Er bekommt viele Anschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht werden. Und dann bekommt er aber eine ganz entscheidende Frage vorgelegt. Das war vor 2 Wochen dran. Der Friedrich hat über diesen Abschnitt gepredigt. Markus 14, die Verse 16 bis 62. Lesen wir das. Das ist noch vor unserem Predigtext. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ja, bist du der Retter, der in die Welt kommen soll? Und er sagt Jesus: Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Ja, ein ganz klares Bekenntnis, der Herr Jesus: Ich bin es. Ich bin der König dieser Welt, der Retter der Welt. Ganz anders, was wir jetzt lesen über Petrus, Kontrast. Petrus ist Jesus gefolgt. Das sehen wir auch vor unserem Predigtext in Vers 54. Petrus folgt also Jesus nach seiner Verhaftung. Und ich muss sagen, was ist das für ein Mut? Der hätte ja sich auch irgendwo einsperren können und weglaufen können und sagen können, habe ich nichts mehr mit zu tun und so weiter. Der Petrus folgt Jesus nach. Warum? Weil er Jesus liebt. Er möchte bei Jesus bleiben. Das ist sein Wunsch. Er möchte bei Jesus sein. Und es wäre viel einfacher gewesen, sich zu verstecken oder abzutauchen. Aber Jesus ist ihm so wichtig, dass er sich in diese gefährliche Situation wagt und ganz nah bei Jesus ist. Da laufen die Verhandlungen und er ist direkt vor dem Gebäude der Verhandlung. Also ich glaube, ich wäre abgehauen. Ja, ich bin nicht der Mutigste. Ich glaube, ich wäre nicht so weit gekommen wie Petrus. Petrus ist sehr weit gekommen. Schauen wir uns den Predigtext an. Der steht in Markus 14, die Verse 66 bis 72. Wir gehen das ja fortlaufend durch und ich lese den Text aus der Elberfelder Übersetzung. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohepriesters, und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht: Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen: Dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder, und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Es ist mitten in der Nacht. Jesus wird verhört. Und Petrus ist also ganz dicht bei Jesus. Viel dichter als die anderen, die sich schon irgendwo versteckt haben und sich in Sicherheit wiegen und trotzdem noch Angst haben. Und auf einmal wird der Petrus angesprochen, ganz plötzlich, in Vers 67. Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Es ist interessant, wie er angesprochen wird. Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Oder dann in Vers 69. Dieser ist einer von ihnen. Ja, das ist eigentlich eine gute Beschreibung eines Christen. Ja, dass man sagt, das ist einer, der mit Jesus unterwegs ist. Der ist mit Jesus unterwegs. Ja, also der gehört zu der Gruppe von Jesus-Leuten und er ist einer von ihnen. Ja, er ist nicht der Einzelkämpfer, sondern er gehört zu dieser Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgen. Eine gute Beschreibung. Ja, das Entscheidende ist nicht, ob man reich ist oder arm, Mann oder Frau, erfolgreich im Beruf, die beste Kindererziehung vorweisen kann. Entscheidend ist, ob man zu Jesus gehört. Ja, und da haben die Leute irgendwie neugierig geworden, wer sitzt da so, der kommt uns vor, als ob er mit Jesus war, als ob er einer von ihnen war. Jesus, der Nazarener, so wird er dann näher beschrieben in Vers 67, der Nazarener, Jesus ist ja in Nazareth groß geworden, in Bethlehem geboren, aber dann in Nazareth aufgewachsen, das war seine Stadt. Und man hat oft auf dieses kleine Nazareth, auf dieses Dorf hinabgeschaut, von oben herab, gerade die Leute, die in Jerusalem waren, aber auch andere. In Johannes 1, Vers 46 wird gefragt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, also das ist so abfällig von oben herab. Jetzt diese Aussage auch, du warst mit dem Nazarener Jesus. Das ist hier nicht als Lob gemeint. Ja, eigentlich könnte man das als Lob verstehen, ich bin mit Jesus. Aber hier war das ja als Kritik gemeint, weil Jesus, der galt im Umfeld des hohen Priesters als ein Sektierer, als ein falscher Prophet, als einer, der sich zu Unrecht das Königtum anmaßt, also wo man in Gegnerschaft sein sollte. Es war also gefährlich, diese Frage hier, die diese Magd fragt. Ja, also unangenehm. Manchmal bekommt man ja, hat man mit Leuten zu tun, die sehr geehrt sind und man ist richtig stolz drauf, dass man sagt, ja, ich bin ein Freund von diesem Spitzensportler oder von diesem Künstler oder von diesem anerkannten Wissenschaftler oder so. Ja, und da stellen sich viele ringsherum und sagen, wir gehören mit dazu, der Fankreis. Aber hier war es total gefährlich, zu Jesus zu stehen. Ganz schwierige Situation. Und man wird ja nicht nur mit Jesus in Verbindung gebracht. Der Petrus wurde dann auch in Verbindung gebracht mit den anderen Jüngern. In Vers 69, dieser war einer von ihnen. Ja. Und das ist auch so. Ja. Die Jüngerschaft, das war immer eine Gruppe von Menschen. Und das war keine perfekte Gruppe. Die haben untereinander auch gestritten, da gab es auch Schwierigkeiten und so weiter. Und jetzt wird Petrus auch mit dieser Jüngerschaft in Verbindung gebracht und so weiter. Manchmal ist es peinlich, was für Fragen kommen können, aber hier ist es nicht nur peinlich, hier ist es sogar gefährlich. Im Umfeld, wo der Petrus hier war, da war also keine Begeisterung zu erwarten, sondern Kritik. Und ich möchte erst mal sagen, ich habe großen Respekt dafür, dass der Petrus sich getraut hat, in diesem Umfeld überhaupt zu sein. Und in diesem Umfeld zu sein, weil er Jesus liebte. Er ist ja da nicht einfach so aus Langeweile hingegangen in dieser Nachtzeit, sondern er ist hingegangen, weil er Jesus liebte. Er war bereit, die Komfortzone zu verlassen. Er war bereit, den geschützten Raum zu verlassen und sich dahin zu begeben, wo es auch schwierig werden kann. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst. Wir haben nicht diese Verfolgung wie in anderen Ländern. Einige sind aus dem Iran heute da. Aber wo du in Situation bist, wo du diese bequeme Situation verlässt, weil dir Jesus einfach wichtig ist. Petrus hat das hier gemacht. Mir wird ja schon Kleineres peinlich. Ja? Ich erinnere mich an eine Situation, das war direkt bei meiner früheren Arbeitsstelle. Ja? Also so kurz vor der Tür da. Da saß ein Bettler. Er hatte da so einen Kasten, wo man Geld reinwerfen konnte. Und hatte der ein großes Schild stehen. Und ich erinnere mich noch heute dran, was da drauf stand, obwohl es so viele Jahre her ist. Da stand drauf, arm werden ist leicht, Armut zu ertragen ist schwerer, mit Jesus Christus ist das möglich. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass der hier einfach so sitzt und hier von Jesus etwas auf seiner Tafel hat und so weiter, wollte ich zu ihm hin. Und dann dachte ich, ja, was passiert jetzt, meine lieben Kollegen, wenn die mich da mit dem Bettler Gespräche führen sehen? Was denken die dann? Naja, habe ich mich erst nicht getraut, bin dann doch zu ihm hingegangen. Und dann dachte ich, boah, warum habe ich das nicht direkt und gleich gemacht? Warum habe ich so gezögert? Er erzählte dann, er war schon immer auf der Straße gewesen. Und dann hat er eine Gemeinde kennengelernt, hat sich zu Jesus Christus bekehrt. Und jetzt ist er immer beim Sockenstricken. Also er ist aktiv, er tut etwas, aber er kann sich nicht vorstellen, gar nicht mehr auf der Straße zu sein. Das ist er so gewohnt. Die Gemeinde hat ihn eine Wohnung besorgt und dann auf einmal stand er auf und sagte so, ich muss jetzt weiter. Die Brüdergemeinde hat jetzt gleich Bibelstunde, da möchte ich jetzt gleich hingehen. So, und für mich war das, ist immer noch irgendwie komisch, ja, in dem Bereich. Aber es gibt manchmal so Situationen, wo man sich fragt, habe ich später auch oft erlebt, warum stelle ich mich nicht zu Leuten? Warum bin ich so mutlos, mich manchmal zum Glauben zu bekennen und so weiter? Der Petrus war mutig, indem er da Jesus gefolgt ist und indem er sich auch schwierigen Fragen ausgesetzt hat. So, und jetzt kommen wir zu dem tiefen Versagen, was Petrus auch erlebt. Er wird dann gefragt, auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Ich hätte ja in so einer Situation gerne die Möglichkeit gehabt, wenn ich in so einer Situation wäre, zu sagen, Moment mal, lass mich mal über diese Antwort nachdenken. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause, denke gut drüber nach, was kann ich da antworten und so. Aber manchmal gibt es Situationen, da hast du nur Sekunden Zeit zu antworten. Das war hier bei dem Petrus. Der konnte jetzt nicht das für sich in einer Nacht durchgehen lassen und sagen, morgen komme ich in eine schwierige Situation. Was sage ich in 2 Wochen vielleicht, wenn ich den und den treffe? Sondern der war jetzt in der Situation und jetzt ging es darum, was kann er sagen? Er hatte sich ja vorgenommen, er will zu Jesus stehen bis in den Tod. Aber mitten in dieser angstvollen Situation streitet er einfach ab und sagt, Vers 68, er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Jetzt ist er auf Rückzug. Ja, am Anfang ist er vorangegangen, war ganz nah bei Jesus. Und jetzt fängt er an, sich zurückzuziehen, dass er nicht weiter erkannt wird. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest in einer Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich viel mutiger bin als Petrus. Übrigens, der Text ist ja nicht nur für Petrus da, sondern der ist ja für uns da, dass auch wir merken, auch wir kommen in Schwierigkeiten. Und treue Bekundungen sind schön, aber es ist wichtig, auch dann zu Jesus zu stehen. Aber hier verlässt er Jesus, ja. Wer sich allein auf Menschen verlässt, der ist ganz schnell verlassen. Ja, weil wir Menschen, wir sind so, dass in schwierigen Situationen wir auch ganz schnell weg sein können. Jedenfalls kann ich das von mir sagen. Also Petrus lernt hier etwas ganz Entscheidendes. Auf mich ist nicht automatisch immer Verlass, so sehr ich mir das auch vornehme. Der Text zeigt, wie man ganz schnell schuldig werden kann, auch innerhalb von Sekunden, selbst wenn man Jesus liebt von ganzem Herzen, selbst wenn ein Jesus ganz wichtig ist, ja, wo wir wissen, Petrus liebt ja den Herrn Jesus. Kontrast, der Herr Jesus sagt in seinem Verhör, ich bin es, der Petrus sagt, den kenne ich nicht. Ganz großer Kontrast zwischen diesen beiden Bibelabschnitten. Ich finde das so schön. Wir haben das auch in den Liedern vorher gehört. Das Schöne ist, dass Gottes Hand hält. Dass es im Glauben nicht als erstes um meine Leistung geht oder dass ich nie versage, sondern dass seine Hand mich festhält. Das haben wir ja vorhin auch in dem Lied gesungen. Wenn mein Glaube schwinden will, Christus hält mich fest. Satans List wird mir zu viel, Christus hält mich fest. Mein Erlöser liebt mich sehr, Christus hält mich fest. Ja, oder die Kinder haben das gesungen. Ja, ich bin ängstlich und Gott ist stark und der ist viel größer. Ja, das ist das Schöne, was wir von so einem Abschnitt lernen können. Menschliches Versagen, aber auf der anderen Seite dieses Festhalten von Christus. Ja, das wissen ja dann die Leser vom Markus-Evangelium auch, dass der Petrus wieder zurückgekommen ist. In Lukas 22, Vers 32, da lesen wir etwas, was der Herr Jesus dem Petrus vor dieser Verleugnung gesagt hat. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja? Es liegt am Herrn Jesus, dass der Petrus dranbleibt. An sein Gebet, an den Vater, der ihn hält. Es liegt nicht an den tollen Petrus, der immer alles richtig macht. Der Petrus zieht sich immer mehr zurück. Ja, also er geht dann raus und es sind aber auch immer mehr, die ihn ansprechen, die ihn erkennen und ihn ansprechen und dann auch bestätigen, du warst doch einer von ihnen und so weiter und so fort. Jesus geht immer weiter weg. Und das ist interessant, eine Schuld bringt manchmal die nächste Schuld nach sich. Wo dann Petrus wieder gefragt wird, da ist es ja noch schwieriger zu sagen, ja, ich habe es mir überlegt, ich gehöre doch zu Jesus. Sondern er hat einmal das so gesagt, jetzt ist es schwieriger, aus dieser Situation rauszukommen. Ja, so ist es manchmal mit Schuld. Dass eine Schuld die andere nach sich zieht. Und so erlebt das Petrus. Am Anfang wäre es vielleicht noch etwas einfacher gewesen, zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Da hat nur eine ihn befragt. Jetzt werden es immer mehr und so weiter. Er bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Es wird immer schwieriger. Und es heißt dann in Vers 70, und er leugnete wieder. Und dann in Vers 71 fängt er dann auch noch an, sich selbst zu verfluchen und zu schwören. Also zu sagen, wenn ich zu Jesus gehöre, dann soll mich dieser und jener Fluch treffen. Also das wird richtig hart, wie er das dann bekräftigt und sich da immer weiter hineinbegibt. So kann eine Schuld die andere Schuld nach sich ziehen, auch wenn man sich etwas ganz anderes vorgenommen hat. Ich finde das interessant, dreimal verleugnet der Petrus den Herrn Jesus. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, im Garten Gethsemane, da findet der Herr Jesus den Petrus und seine Mitjünger dreimal schlafend. Sie sollten beten, aber sie schlafen. Schaut mal in Markus 14, Verse 37 bis 41. Und er kommt und findet sie schlafend, Jesus. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Betet, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das hat der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt. Und das ist das, was auch heute gilt. Wir brauchen Gott. Gebet drückt ja aus, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche Gott, der eingreift, der mir hilft. Es ist manchmal so, dass Rachel und ich uns früh SMS schicken und dann auch manchmal eintragen, was wir in der stillen Zeit gelesen haben. Und Rachel hat mir geschickt, dass sie gestern die Waffenrüstung angeschaut hat im Epheserbrief. Und gestern war der letzte Teil dazu dran, bei den geistlichen Waffen, wo es darum geht, wie man Schwierigkeiten auch überstehen kann, auch Glaubensschwierigkeiten. Und in Epheser 6, Vers 18 hat sie gelesen, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu. wacht hierzu. Ja, wir brauchen Gebet, weil wir Gott brauchen. Ja, das eine war der Mut, den Petrus am Anfang hatte, und der hat sich menschlich sehr viel vorgenommen. Aber was wichtig ist für ihn, diese Abhängigkeit zu Gott, Gebet auch in schwierigen Zeiten. Was ich hier schön finde bei dem Text, ist ja erstmal traurig. Dieser Petrus, der sich so viel vorgenommen hat, der verleugnet gleich dreimal Jesus. Aber was dann schön ist, der Vers 72. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, das passiert jede Nacht oder so. Aber manchmal benutzt Gott Dinge, um Petrus zu erinnern. Und manchmal benutzt er auch bei uns Dinge, um uns zu erinnern an etwas ganz Wichtiges. Ja? Und der Text ist ja auch für uns da. Es kann sein, dass er diesen Bibeltext heute benutzt, um dich an etwas zu erinnern. Nicht nur den Petrus damals zu erinnern, ich wollte doch treu sein, sondern es kann auch sein, dass dieser Text dich heute anspricht und deutlich macht, ich bin doch auch so wie Petrus. Mein Glaubensleben ist eingeschlafen. Oder mag sein, dass du dich geistlich verrannt hast und auf einen falschen Weg bist. Und diese Erinnerung macht deutlich, bei Jesus gibt es die Chance für einen Neuanfang. Ja, manchmal gebraucht Gott sogar einen Hahn, um an etwas zu erinnern. Ja, oder irgendwas im Alltag. Sich zu erinnern, ich möchte doch treu Jesus nachfolgen. Und das ist schön, wenn du dich daran erinnerst, vielleicht auch, es sind ja vielleicht einige online auch dabei, die zuschauen oder die sich das später anschauen. Vielleicht möchte Gott ganz persönlich jetzt mit dir sprechen und dich fragen, ja, möchtest du nicht umkehren und dich daran erinnern, an das, was Jesus möchte? Und zugleich krähte der Hahn zum zweiten Mal und jetzt passiert was Entscheidendes. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus zu ihm gesagt hatte. Auf einmal erinnert er sich an das, was Jesus gesagt hat. Und das ist schön, wenn Menschen sich daran erinnern, wenn du und ich, wenn wir uns daran erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Bei Petrus war das nur ein paar Stunden her. Ja, manchmal erinnert der Herr Jesus und es liegt Jahre zurück, wo Leuten auf einmal deutlich wird, ich habe mir doch vorgenommen, wirklich Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen. Und wo bin ich jetzt? Bei Jesus ist die Möglichkeit, neu anzufangen, sich zu erinnern, ich will Jesus nachfolgen. Jesus hat ihm genau das angekündigt, dass das passieren wird. In Markus 14, Vers 30 hat der Herr Jesus gesagt zum Petrus. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Das Besondere bei Jesus, ihn überrascht nichts. Er weiß genau, was passiert. Er kennt den Petrus. Er kennt dich und mich ganz genau. Er ist nicht überrascht über das, was passiert. Und er liebt den Petrus trotzdem. Und er liebt dich trotzdem. Und er liebt mich trotzdem, obwohl er das alles weiß. Ja, dieser Text zeigt so schön einmal der Herr Jesus, wie er alles unter seiner Kontrolle hat. Wie er die Wahrheit sagt, wie nichts, selbst das, was da so durcheinander aussieht, selbst das ist nicht gegen seine Pläne. Und auf der anderen Seite zeigt es auch, wie schnell wir Menschen fallen können, obwohl wir uns anderes vornehmen. Das Evangelium zeigt uns, in uns selbst sind wir sündiger, als wir jemals glauben können. Aber in Christus sind wir viel geliebter, als wir jemals hoffen können. Ja, das ist das Gewaltige, die gewaltige Botschaft. Ja? Und wir können hier so schön in das Herz von den Petrus hineinschauen. Also er erinnert sich. Und dann geht er hinaus und beginnt zu weinen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, wir müssen jetzt nicht alle weinen, aber hier merken wir etwas. Der Herr Jesus arbeitet am Herzen von Petrus. Durch das, was er da erlebt hat, auch dieses Versagen, lernt er ganz viel über Jesus. Manchmal lernen wir durch unser Versagen, ich durch mein Versagen, mehr, als wo dieses Versagen nicht da ist. Weil wir machen uns bewusst, wie groß die Liebe Gottes ist und wie groß die Gnade vom Herrn Jesus ist. Er ging hinaus und weinte. Der Herr Jesus sucht nicht Menschen, die alles richtig machen und die perfekt sind und die eine Liste bringen, wo sie nur Heldentaten zu beschreiben können. Der Herr Jesus sucht Menschen, die vom Herzen erkennen, wie sehr sie Jesus brauchen und die erkennen, dass sie ihn wirklich als allererstes brauchen und die auch erkennen, dass sie schuldig werden und versagt haben. Solche Menschen sucht der Herr Jesus. Ich finde das so schön, eben dieses Weinen, wo man richtig in das Herz von dem Petrus hineinschauen kann, wo er sich erinnert haben wird an das, was er für große Sachen auch versprochen hat. Und gleichzeitig auch sieht, der Herr Jesus hat es vorher gewusst, er kennt ihn und er liebt ihn trotzdem. Es ist schön, also wenn wir an Worte von Jesus erinnert werden, Worte von Jesus auch im Alltag, vielleicht wenn der Hahn kräht, vielleicht zu anderen Gelegenheiten, wo wir erinnert werden und daran denken, wie sehr der Herr Jesus uns liebt, dass wir ihn brauchen, wo er korrigiert und auch vergibt. Er begann zu weinen. Ich finde das schön, wir lesen das im Johannesevangelium. Jesus geht ja durch diesen Tod für deine und meine Schuld. Er wird dann auferstehen und dann stellt er nach seiner Auferstehung dem Petrus eine ganz wichtige Frage. Welche ist das? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Das ist die Frage, die dann der Petrus bekommt. Und der Petrus antwortete und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ja, und das ist das Entscheidende. Bei Jesus ist Neuanfang möglich. Ja, in anderen Bereichen würde man die Leute vielleicht sofort rauswerfen und sagen, als Mitarbeiter untauglich, kann man vergessen, können wir nichts mehr mit anfangen. Bei Jesus ist Neuanfang möglich. Und nicht nur einmal. Dass man sagt, jetzt habe ich einmal neu angefangen und so weiter. Bei Jesus ist immer wieder Neuanfang möglich. Und das erlebt der Petrus dann selbst und man wundert sich dann, ja. In der Apostelgeschichte, es gibt Hauskreise, die machen die Apostelgeschichte gerade durch. Auf einmal, durch Gottes Geist stellt sich der Petrus hin, der vorher noch Jesus verleugnet hat und bekennt ganz offen, wer Jesus ist. Gottes Geist verändert. Und dann hat Petrus auch wieder Phasen, wo er verleugnet. Ja, im Galaterbrief, Kapitel 2, Abvers 11, da sehen wir auch, wie er so eine Phase hat, wo er sich wieder zurückziehen möchte. Nicht von Jesus, aber von Jesus' Leuten. Ja, nämlich Geschwistern, die nicht zum Judentum gehören und wo er dann wieder Abstand sucht. Also auch nachdem er so tiefe Erfahrungen mit Gott gemacht hat, kommt er auch wieder in Situationen, wo es schwierig ist. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder Neuanfänge zu machen, immer wieder Jesus zu suchen. Derselbe Petrus, der dieses Erlebnis hier hat, der schreibt im ersten Brief, in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 15, sondern haltet den Herrn Jesus Christus in eurem Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung in euch. Ja, das ist ein Anliegen, ja, dass wir Antwort geben, nicht so wie hier, in unserem Predigtext eine Antwort geben von jedem, der das wissen möchte. Und wir sollten so leben, dass möglichst viele Leute da auch fragend sind. Aber das ist schön, wie er den Glauben auch beschreibt. Eine Hoffnung die im Glaubensleben ist. So, wir haben heute einen sehr herausfordernden Text angeschaut. Ich bin eingestiegen mit dieser Frage, was man sich vornimmt. Und es ist schön, wenn wir uns vornehmen, nah bei Jesus zu bleiben. Der Petrus hat sich das vorgenommen. Es ist wichtig zu sehen, es ist die Liebe vom Herrn Jesus, die uns trägt, auf die wir uns felsenfest verlassen können, auch wenn wir versagen. Und es ist die Erinnerung daran, Herr, ich möchte zurückkehren, und zwar mit ganzem Herzen, wenn ich von dir weggegangen bin. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das erinnert genau an diese Begebenheit mit Petrus, an die Liebe, die der Herr Jesus zu uns hat, aber auch die wir zu ihm haben, aber auch an das Versagen, das wir auch erleben. Amen.